Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin 26 Jahre alt und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie diese Inseln in 20 Jahren aussehen werden, wenn sie bis in den letzten Winkel zugebaut sind, wenn alle Strände künstlich angelegt und mit Sonnenliegen übersät sind. Vielleicht wird sich dann jemand fragen, was uns so anders und besonders gemacht hat. Aber dann wird es zu spät sein.
Sagt der Meeresbiologe Pablo Martin, der auf Teneriffa lebt und arbeitet. So wie er sehen es viele Einwohner hier, aber eben nicht die Mehrheit. Denn die meisten leben von der Tourismusindustrie. Und besonders nach über 2 Jahren Pandemie wissen sie es gerade zu schätzen, dass der Tourismus nun wieder zunimmt. Dabei verkennen sie, dass das, was die Touristen an Teneriffa schätzen, durch den Massentourismus zerstört wird und damit auch die Lebensgrundlage der Menschen, die davon leben. Ich bin Margarete Wohlein, hallo. Wie kann man Menschen für eine andere Art, eine nachhaltigere Art zu leben und zu arbeiten begeistern, wenn ihre Existenz von dem vorhandenen Konzept abhängt? Das ist das grundsätzliche Dilemma auf den Kanarischen Inseln. Am Beispiel von Teneriffa zeigt unsere Reporterin Camilla Hildebrand, wohin das führt.
Wir verkaufen uns nicht an den Tourismus. Kein Müllabladen mehr oder SOS Meer steht auf den Schildern der Demonstranten. Rund 8000 Inselbewohner, vorwiegend junge Leute, ziehen Mitte Juni 2022 durch die Straßen der Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife, um ihrer Wut lautstark Ausdruck zu verleihen. Der Grund? Das Fischerdorf Puertito de Adeje im Süden. Dieser letzte natürliche Ort auf den Kanarischen Inseln soll einem weiteren Luxusferienresort weichen, klagen sie an. Zum Protest aufgerufen haben verschiedene Umweltorganisationen wie die Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza oder Salvar la Tejita. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bevölkerung auf die Straße geht. Das Projekt, gegen das derzeit protestiert wird und für welches ein Fischerdorf herhalten soll, nennt sich Cuna del Alma, Wiege der Seele. Die kanarische Zeitung El Diario beschreibt es so. Es sei daran erinnert, dass das von 2 belgischen Familien finanzierte Projekt darauf abzielt, das Dorf in eine Oase für die Privilegiertesten zu verwandeln. Es geht um Luxustourismus. Aber die Natur fragt nicht nach dem Geld derjenigen, die sie zerstören, meinen die Demonstranten. Die Kanarin Celi, Lehrerin, Ende 40, war bei der Demonstration dabei.
Ich halte es für dringend notwendig, die wenigen Naturräume, die uns auf Teneriffa noch geblieben sind, zu erhalten. Denn das, was uns geblieben ist, ist sehr wenig. Zum Beispiel, auf Teneriffa gibt es praktisch kaum noch natürliche Küstenbereiche. An der Plaza España in Santa Cruz hatten wir eine wunderschöne Küste, die ist jetzt zerstört.
Dort ist jetzt der Fährhafen, gigantische Ölraffinerieaufbauten und kaum ein direkter Zugang zum Meer.
Oder im Süden Teneriffas, in Los Cristianos oder Las Americas. Die Küste bestand ehemals aus kleinen Lavafelsbuchten mit viel Leben und einer großen Artenvielfalt, die es sonst nirgendwo gibt. Jetzt stehen da nur Hotels.
Von der heimischen Landschaft ist an der Südküste der Insel tatsächlich nur noch wenig vorhanden. Der Charme der schwarzen Lavafelsen und heimischen Pflanzen wie Cardones, gigantischen Kakteen, Aloe Vera, die im Frühling meterhohe gelbe Blüten tragen, oder Sukkulenten, die hier einzigartig sind, ist beinahe Geschichte. Große Teile der heimischen Pflanzenwelt mussten Betonbauten weichen. Ein Wohnkomplex steht hier am nächsten. Dazwischen Supermärkte, Bars, Restaurants, Fitnessstudios fast ausschließlich für Touristen oder zugezogene Ausländer. Offiziell wohnen rund 50% Kanaren an der Südküste. Die andere Hälfte sind Italiener, Deutsche, Engländer, Russen etc. Viele Einheimische bezweifeln, dass die Zahlen stimmen. Wo lebt denn hier noch ein Kanare, fragen sie. Pedro Dorta Antequera ist Professor an der Universität in La Laguna. Er unterrichtet am Institut für Katastrophenrisikominderung und widerstandsfähige Städte. Er meint,
die Kanarischen Inseln haben die absolute Grenze der Raumnutzung erreicht. Aus meiner Sicht muss das sofort gestoppt werden, aufgrund der Umweltbelastung und des Klimawandels vor allem. Auf der Weltbühne sind die Kanaren aber keine Ausnahme. Viele kleine Inseln wie die Balearen, die griechischen Inseln, Aruba oder Bali haben ein sehr ähnliches Wirtschaftsmodell, Massentourismus. Aber dieses Modell kann nicht bis ins Unendliche durchgeführt werden. Es muss eine Grenze gesetzt werden. Und auf den Kanaren ist diese Grenze erreicht.
In Europa sind die Kanaren bekannt für gute Luft, immer schönes Wetter, naturbelassene Strände, tropische Pflanzen und bezahlbare Hotelpreise. Und der Tourismus ist nach der Corona-Pause wieder voll im Gange. Ein Segen für alle, die davon leben. Und das ist beinahe die ganze Insel. In Teneriffa Süd kommen aktuell täglich rund 90 Flieger an. Dazu kommen die Maschinen am Flughafen Nord, die vorwiegend zwischen den Inseln verkehren. Pro Jahr nimmt Teneriffa 6 Millionen Touristen auf.
Canarias recibe más de 15 millones de turistas anuales antes de la pandemia.
Wir hatten vor der Pandemie auf allen Inseln mehr als 15 Millionen Touristen pro Jahr. Das heißt, auf einen Einwohner kamen 6 oder 7 Touristen. Diese Zahlen sind außergewöhnlich. Die kanarische Wirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten auf den Erfolg des Massentourismus gestützt. Das hat zu einer erheblichen Verschlechterung der Umweltbedingungen geführt und Zehntausende Arbeitsplätze geschaffen, die vor allem von Leuten von außerhalb besetzt sind. Das wiederum erhöht den Druck auf das Land.
Die Tourismusindustrie ist der wichtigste Einkommensfaktor, gleichzeitig das größte Problem. Je mehr Tourismus, umso größer sei die Gefährdung für die Flora und Fauna, für den Lebensraum der Inselbewohner und die Meerestiere in Teneriffa, so Pablo Martin, 26 Jahre und studierter Meeresbiologe. Denn Teneriffa ist die am stärksten bewohnte Insel der Kanaren. Was das für die Meeresbewohner bedeutet, könne man sehr gut an der Südküste sehen. Obwohl diese zu den Schutzgebieten SEC, Zonas de Especial Conservación, zählt.
Uno de los impactos principales es en las actividades turísticas, como puede ser el avistamiento de cetáceos.
Enorme Probleme bereiten hier unter anderem die Walbeobachtung, der Bootsverleih und die extrem vielen Privatboote. All das gefährdet Wale und Delfine durch Kollisionen mit Booten, Fischernetzen, Stress, Lärm unter Wasser. Das Schutzgebiet ist ein Zufluchtsort vor Strömungen, diente als Rastplatz zur Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung. Mehr Tourismus und Schiffsverkehr sind also das Gegenteil von dem, was getan werden sollte. Jetskis zum Beispiel. Ich habe jemanden gesehen, der mit nur 5 Meter Distanz an einem Wal vorbei raste. Durch den Aufprall kann die Person getötet werden. Und der Aufprall zerstört auch den Wal. Dieser ganze Bereich ist gesetzlos. Jeder darf machen, was er will. Und am Ende sind es die Tiere, die dafür zahlen. Vor allem auf Teneriffa.
Pablo Martin informiert seit rund einem Jahr auf seinem Instagram-Kanal über die Probleme, die der Tourismus besonders für die Meeresbewohner darstellt.
Hago este video para informar que se acaba de iniciar una campaña indefinida en la zona del puerto de Adeje, justo en las obras de Cunas del Alma.
In kurzer Zeit hat er 27.000 Follower gewonnen. Eine beeindruckende Zahl bei einer Bevölkerung von knapp 1 Million.
Natürlich werden viele sagen, warum brauchen wir denn Wale? Aber die Wale sind eine Lebensquelle für viele kanarische Familien. Es gibt auch Leute, die sehr aufmerksam sind. Ja, sie benutzen leise Motoren oder Segelboote. Es geht aber nicht nur um die Wale, es geht auch um die Arbeit, um die Kultur, um das Erbe der kanarischen Inseln. Es reicht nicht zu sagen, ich liebe die Kanaren, wie es auch viele tun, die sich von außerhalb hier niederlassen. Es geht darum, die Natur zu lieben und sie zu schützen. Hier kann man tropische Grindwale sehen, auf Mallorca oder in Italien nicht. Die Inseln sind einzigartig und gehören nicht uns, sondern wir gehören ihnen. Also müssen wir sie erhalten und schützen.
Warum soll nun auch das Fischerdorf Puerto de Adeje zerstört werden, fragt Pablo Martin. Auch er hat die Demonstrationen gegen das Luxusanwesen unterstützt. Dem Bebauungsplan von Cuna del Alma kann man entnehmen, dass die 420 Luxuswohnungen, unter anderem mit Privatkino, Privatswimmingpool, Restaurants, auf einer Fläche oberhalb des Dorfes Puerto de Adeje entstehen. Eine Lagerhalle wird dafür abgerissen, so der Projektverantwortliche Andrés Muñoz.
Die Häuser im Dorf werden von uns nicht angetastet. und viele Nachbarn sind begeistert. Warum? Weil die Gemeinde ihre Probleme löst. Denn eigentlich leben sie auf einem Gebiet direkt an der Küste, in dem es laut Küstenschutz verboten ist, Wohnhäuser zu bauen. Der Bürgermeister hat die Häuser jetzt als Gewerbegebiet eingestuft.
So können sie nicht abgerissen werden. Dass die offiziellen Geschäftshäuser privat genutzt werden, fällt nun nicht mehr unter die Zuständigkeit des Küstenschutzes. Nachhaltigkeit soll zudem beim Bau eine wichtige Rolle spielen, so der Projektleiter. Schließlich handle es sich nicht um Massen, sondern um Qualitätstourismus, für den wenige viel bezahlen sollen.
Abgesehen davon, dass sich natürlich alles mit Nachhaltigkeit gut verkauft, das stimmt schon, glauben wir wirklich, dass unsere Kunden großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das Projekt ist von Anfang bis Ende mit diesen Kriterien geplant. Aber ja, sobald beschlossen wird, dass gebaut wird, dringt man natürlich in das Gebiet ein. Aber es soll zum Beispiel die geringste Belastung haben. Also wenige Menschen auf einem großen Gebiet. Das ist viel weniger belastend, was den Stromverbrauch, das Trinkwasser, das wiederaufbereitete Wasser, die Lebensmittel und die Ressourcen angeht.
Zusätzlich, sagt Munoz, werden neben Zement vorwiegend einheimische Materialien benutzt. Basalt, Lava oder Chasneda-Gestein, der im Süden der Insel gewonnen wird. Die einheimischen Pflanzen sollen erhalten bleiben. Dennoch überzeugt das Projekt die Lehrerin Sedi überhaupt nicht.
Es ist absolut nicht nachhaltig. Sie werden wieder Massen an Zement an einen natürlichen Ort gießen. Wir aber müssen das Wenige, was es hier noch gibt und an anderen Orten auf der Welt nicht zu finden ist, bewahren, schützen und pflegen.
Fotos auf der Internetseite zeigen den Komplex der Luxuswohnungen und einen Küstenabschnitt mit hellem Sand, den es auf Teneriffa gar nicht gibt. Die meisten Küsten haben schwarze Lavafelsen, manchmal schwindelerregend tief abfallend, mal mit kleinen zugänglichen Buchten, in denen die Anwohner per Treppen ins Meer gelangen. Helle, natürliche Sandstrände gibt es auf Teneriffa nicht, nur auf dem Foto. Darauf angesprochen versichert Munoz, dass kein weißer Sand importiert werden soll, wie Kritiker befürchten. Die Bucht wird dennoch in ihrer Gestalt verändert werden, soll aber weiterhin zugänglich für alle bleiben.
Die kanarische Regierung und die Stadtverwaltungen setzen seit rund 25 Jahren auf ein anderes Tourismusmodell als in den letzten 50 Jahren, und zwar auf Qualitätstourismus. Das bedeutet sehr hoher Standard für weniger Touristen, die mehr Geld einbringen und weniger Ressourcen verbrauchen, also weniger die Insel belasten.
Der Kaufpreis für die Apartments liegt zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro. Sie sollen wenige Monate vom Eigentümer benutzt und ansonsten hochpreisig an Touristen vermietet werden. Die Investoren kommen aus Belgien und sind auf Teneriffa bereits bekannt. Die Massenhotels im Süden bleiben natürlich dennoch bestehen. Manuel Mendes Martins, Stadtrat für ökologischen Wandel und Landmanagement der zuständigen Region Adige, sagt:
Wir sind uns darüber im Klaren, dass all das erneuert werden muss, aber der Tourismus ist der Wirtschaftsmotor der Insel. Vielleicht können wir das Wirtschaftsmodell von der Monokultur des Tourismus verändern. Aber in welche Richtung? Wohin soll es gehen? Abgesehen davon haben wir auf Teneriffa 90.000 Arbeitslose. Auch in den besten Jahren des Tourismus bedeutet das 19% Arbeitslosigkeit.
Und Lehrerin Celi weist auf den Ausverkauf der natürlichen Ressourcen hin.
Wir haben aktuell auch ein sehr großes Problem mit dem Wasserverbrauch, vor allem im überbevölkerten Süden. 2021 war eines der regenärmsten Jahre. 2020 hat es auch nicht viel geregnet. Wir leben vor allem vom Grundwasser, das heißt Wasser, das von den Bergen kommt und in Galerias, Wasserstollen, gespeichert wird. Es gibt 1200 Wasserstollen auf Teneriffa. Das sind unsere Arterien. Nun sind aber viele Wasserstollen und Brunnen ausgetrocknet.
Nur 33% der Wasserstollen haben derzeit Wasser. Die Überbevölkerung führt auch zu überbordender Autonutzung. Nahezu ein Auto pro Einwohner wird aktuell gerechnet. Mehr als das Dreifache des nationalen spanischen Durchschnitts. Wer an der Autobahn wohnt, die fast die ganze Insel umschließt, hat permanenten Straßenlärm. Stadtrat Mendes weiß, dass es so nicht weitergehen kann.
Ich bin mir all dessen bewusst, dass wir anfangen müssen zu debattieren und über Alternativen nachzudenken. Es ist aber auch so, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Für das Projekt Cuna del Alma zum Beispiel erwarb der Eigentümer vor 24 Jahren die Rechte an diesem Land. Die Umweltsensibilität der Bevölkerung hier und auf der ganzen Welt war damals eine andere als heute.
Fehler, die vor einem Vierteljahrhundert gemacht wurden, muss nun die Natur ausbaden. 400 Grindwale leben in dem Meeresstreifen vor der Südküste. Ein einzigartiger Ort. Nirgendwo sonst in Europa gibt es so eine Artenvielfalt an Walen. Niemand bestreitet, dass sie gefährdet sind. Offen wird eine drastische Begrenzung der Touristenzahl gefordert und eine Ökosteuer, aber auch deutlich mehr Umweltbildung auf der Insel. Wir müssen aber auch bei uns selbst anfangen, sagt Lehrerin Celi. Dem Großteil der Inselbevölkerung sei nicht bewusst, dass die Umwelt ihre Lebensgrundlage bildet.
Ich habe es auch satt, dass alles auf die Regierung geschoben wird. Wir müssen selbst verteidigen, was uns gehört. Im Moment gibt es zum Beispiel 136 illegale Abwasserleitungen ins Meer. Die meisten Kanaren hier wollen arbeiten, ihre Kinder ernähren und weiterleben. Sie erkennen nicht, dass wir ein massives Problem mit unserem Umweltbewusstsein haben. Sie finden dieses Thema lästig.
Meeresbiologe Pablo Martin gehört zu der Generation, die kein Verständnis dafür hat, dass ihre Lebensgrundlage zerstört wird.
Ich bin 26 Jahre alt und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie diese Inseln in 20 Jahren aussehen werden, wenn sie bis in den letzten Winkel zugebaut sind, wenn alle Strände künstlich angelegt und mit Sonnenliegen übersät sind. Vielleicht wird sich dann jemand fragen, was uns so anders und besonders gemacht hat. Aber dann wird es zu spät sein.
Cuna del Alma ist mittlerweile ein Politikum auf Teneriffa. Aufgrund von archäologischen Funden auf dem Grundstück wurden die Bauarbeiten kurzfristig gestoppt. Und die Regierungspartei Si Podemos Canarias hat ein Tourismusmoratorium zur Abstimmung gebracht. Außerdem forderte die Partei, den Bau neuer Touristenorte zu begrenzen. Alle anderen Fraktionen der Inselregierung haben den Vorschlag jedoch abgelehnt.
Anscheinend haben nicht nur die meisten Inselbewohner ein massives Problem mit ihrem Umweltbewusstsein, sondern auch die Politiker und Politikerinnen auf Teneriffa. Doch wie könnte man das ändern? Welche Tourismuskonzepte hat Spanien für die Kanaren? Welche Schlüsse zieht man aus den Verfehlungen bisher und wie stellt man sich für die Zukunft auf? Das möchte ich wissen von unserer zuständigen Korrespondentin Franka Welz. Hallo nach Madrid.
Hallo Frau Wohlan.
Frau Welz, ein Stadtrat der Region Adeje auf Teneriffa sagte im Beitrag gerade, wir sind uns dessen bewusst, dass wir von der Monokultur des Tourismus weg müssen. Aber wohin sollen wir? In welche Richtung soll es gehen? Hat die Regierung auf dem spanischen Festland darauf eine gute Antwort?
Also nicht wirklich. Zunächst war man ja vor allem sehr froh, dass dieser Sektor jetzt nach diesem Pandemiehammer wieder auflebt, denn der bleibt ja nun mal, ob ihm das nun gefällt oder nicht, das Kernstück des kanarischen Wirtschaftsmodells und auf den wird man auch nicht verzichten können. Jetzt ist dann die Frage, was macht man damit? Es geht aber eben auch darum, Alternativen zu schaffen. Also zum einen die zu stärken, die es schon gibt. Also es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt nur Tourismus und sonst nichts. Also es gibt da zum Beispiel auf Fuerteventura einen Technologiepark. Es gibt auch verschiedene Unternehmen, die sich zum Beispiel auch mit Techniken der Wassergewinnung, was jetzt ja auch angesichts der anhaltenden Trockenheit und der weiteren Auswirkungen des Klimawandels nicht uninteressant ist. Also das sind aber alles halt relativ kleine Unternehmungen. Signale könnten auch sein, dass zum Beispiel für Spanien bedeutsame Institutionen auf die Kanaren kämen. Also die Inselgruppe ist etwa als künftiger Sitz der spanischen Weltraumbehörde im Gespräch. Da muss man jetzt mal gucken, wie das dann am Ende wirklich ausgeht. Und so wird man halt ein mehrteiliges, kleinteiliges Konzept entwickeln müssen. Aber man wird das jetzt nicht über Nacht einfach die Sünden der Vergangenheit einfach ausradieren können.
Klären Sie uns ein bisschen kurz auf, wie ist das? Wer hat das Sagen eigentlich? Hat es das kanarische Parlament, das Regionalparlament oder welche Einflüsse, Entscheidungen und so kann auch das spanische Festland, das Parlament dort fällen? Wie sieht das aus?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass die autonomen Gemeinschaften, so nennen wir ja hier in Spanien das, was bei uns in Deutschland die Bundesländer sind, die sind ja frei darin, wie sie zum Beispiel auch ihre Tourismuskonzepte gestalten. Aber die Zentralregierung in Madrid hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, zum Beispiel wenn es um die finanzielle Unterstützung geht. Also es gibt ja immer wieder zahlreiche Förderprogramme, etwa beim Wiederaufbau von La Palma nach dem Vulkanausbruch. Da gibt es ja durchaus Hebel, die man drücken kann. Das sollte man allerdings mit größtem Fingerspitzengefühl machen, weil es einfach so ist, es sind halt einfach autonome Regionen mit ihren eigenen Regierungen und die können sich natürlich dann auch im Rahmen natürlich der spanischen Verfassung aber schon ihre eigenen Gesetze geben und das so gestalten, wie sie wollen, aber natürlich immer im Dialog mit Madrid.
Ich wollte gerade fragen, ziehen die an einem Strang, die beiden Seiten?
Es gibt immer Befindlichkeiten, aber ich glaube zum Beispiel jetzt der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der ja auch seit Jahren begeistert immer wieder Urlaub auf Lanzarote macht, der war seit diesem Vulkanausbruch auf La Palma jetzt, glaube ich, dieses Jahr dann jetzt inzwischen zum 10. Mal insgesamt dort. Und man möchte natürlich auch immer vermeiden, dass der Eindruck entsteht, da gäbe es irgendwie dieses Madrid, was halt auf dem Festland sitzt und alle anderen sind ein wenig davon losgekoppelt, dass das nicht immer harmonisch läuft. Das sehen wir ja auch bei den Bund- und Länderdiskussionen in Deutschland. Also das ist, glaube ich, in dem Prozess sozusagen in der DNA einprogrammiert.
Sie haben das ja schon zwischen den Zeilen ein paar Mal angesprochen, dass sozusagen so ein Wandel ja auch seine Zeit braucht, bis man dann eine Alternative, eine wirklich nachhaltige Alternative finden kann. Glauben Sie daran, so wie Sie das jetzt vor Ort sehen, dass es den Kanaren gelingen kann, sich als neues Ökoreiseziel zu profilieren, jenseits von Bettenburgen und Beton? Ich schaue da mal auf andere Tourismusorte, Tourismusziele in anderen Ländern. Griechische Inseln wie Santorini zum Beispiel, denen ist es ja gelungen, keine Bettenburgen zu bauen, sondern alternative, kleinere Einheiten zu geben, wo man auch als Tourist, Touristin gut Urlaub machen kann. Was kann da Spanien, was können die Balearen, die Kanaren da vielleicht sich ein bisschen abgucken?
Also ich meine, es ist ja keine neue Diskussion. Es wird ja auch schon länger versucht, also gerade auf den Kanaren unter dem Motto weniger Liegestühle, mehr Wanderschuhe zum Beispiel. Es gibt ja auch Bemühungen im Inneren der Inseln, zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten für Individualtouristen zu schaffen, die jetzt gar nicht über die großen Reiseveranstalter gehen wollen. Also gerade viele Jüngere, die buchen ja im Grunde alles selbst, meiden diese Tourismus-Hotspots und wollen eigentlich auch mehr mit Einheimischen in Kontakt kommen. Ich kann vielleicht noch ein Wort zu den Balearen verlieren, denn die sind ja auch seit Jahren dabei, dass sie eigentlich den Tourismus umkrempeln wollen. Also auch da mehr Klasse statt Masse, nachhaltiger sein. Kreislaufwirtschaft ist da ein großes Thema und die Regionalregierung der Balearen, zu dieser Inselgruppe gehört ja auch Mallorca, die haben sich in diesem Jahr zum Beispiel ein neues Tourismusgesetz gegeben und da ist einer der Kernpunkte, dass man diesen Rückbau, wenn ich es mal so nennen darf, nicht jetzt auf einen Schlag machen will, sondern dass man zum Beispiel die Urlauberplätze um bis zu 2000 Betten pro Jahr reduziert, jedes Jahr ein bisschen weniger. Das tritt allerdings auch frühestens in 4 Jahren in Kraft. Momentan ist die Anzahl der Betten für Touristen ohnehin erstmal eingefroren, aber dann am Ende bleibt halt die große Frage, wenn man das reduzieren will, wovon sollen die Menschen auf den Inseln leben? Und da wird jetzt halt gerade versucht, Konzepte zu finden.
Vielleicht ja ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Soweit unsere Korrespondentin Franka Welz aus Madrid über Tourismus auf den Balearen, Kanaren und welche Alternativen es zu dem momentanen Massentourismus gibt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann kann ich Ihnen die Weltzeit vom 13. Juli dieses Jahres empfehlen. Da haben wir uns mit dem Tourismus auf Bali beschäftigt und auch dort sowohl ähnliche Probleme vorgefunden, als auch die Suche nach einem tragfähigen Zukunftsmodell. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.